Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wer mit Gebäuden im öffentlichen Raum so richtig was hermachen will, der engagiert Star-Architektinnen oder Architekten. Herzog und de Meuron zum Beispiel, Rem Koolhaas oder Peter Zumthor. Aber was ist das eigentlich, ein Star-Architekt?
Endlich mal erklärt.
Diese Frage klären wir jetzt mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Hallo.
Hallo.
Herr Bernau, jetzt erklären Sie uns doch mal, was macht denn einen Star-Architekten eigentlich aus?
Na, vor allem erstmal eine Berühmtheit, die weit über das hinausreicht, was wir so die Fachkreise nennen, also Architekten- oder Planerkreise. So, Star-Architekten zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Alltagsmedien vertreten sind, in Klatschzeitschriften, im Fernsehen, im Radio, im Internet, in sämtlichen sozialen Medien, die man sich so vorstellen kann. Und ganz, ganz wichtig, Star-Architekten und ihre Werke sind immer mit vertreten in irgendeiner Form in allen Instagrams etc. Also ihre Werke müssen ganz gut fotografierbar sein. Deswegen ist ihr Aufstieg auch ganz eng verbunden mit so etwas wie dem Smartphone zum Beispiel. Ja, also die gibt es eben auch wirklich zentral mit dem Smartphone, mit der Digitalkamera, mit den kleinen Kameras, die man rumschicken kann. Das Zweite, was ganz wichtig ist, also jenseits aller künstlerischen Qualität von Werken, das sind ja tolle Architekten, das kann man gar nicht bestreiten, aber was mindestens genauso wichtig ist, ist der Wille zur Selbstinszenierung und damit auch die Wahrnehmung durch die Umwelt. Es ist zum Beispiel ganz typisch, dass Star-Architekten haben oft so äußere Erkennungsmerkmale. Rem Koolhaas beispielsweise wirkt immer so verkniffen intellektuell und hat immer diesen schwarzen intellektuellen Rollkragenpullover oder
schwarze Brille.
Schwarze Brille, ganz wichtig, ist total wichtig. So eine runde Fahrradbrille, die hatte schon Le Corbusier. Oder Zaha Hadid hatte immer riesig wallende Gewänder. Ja? Also die ist in einen Raum reingekommen und da war der Raum eigentlich voll. Und das sind ganz, ganz wichtige Erkennungsmerkmale, weil Star-Architekten stellen Markenprodukte her. Das heißt, sie müssen sofort erkennbar sein, so wie Nivea oder wie Mercedes. Und dazu braucht man eben auch ein Erkennungsbild nach außen hin.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, geht es hier eher um zeitgenössische Namen oder sagen wir mal Namen des 20. und 21. Jahrhunderts. Sind Star-Architektinnen und Architekten also ein Phänomen der Moderne und danach?
Na, erstmal gibt es praktisch keine Architektinnen. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt eigentlich Zaha Hadid und dann gibt es noch ein oder zwei Architektinnen, die im Rahmen von Architekturbüros berühmt geworden sind. Aber ansonsten ist das ein rein männliches Geschäft und ein rein männliches Phänomen. Das ist das eine. Es ist übrigens nebenbei auch noch ein Phänomen, das praktisch nur weiße männliche Architekten betrifft. Es gibt gar keine Afrikaner in dem ganzen Bereich, auch keine schwarzen Architekten, sagen wir aus den USA. Es gibt einige Japaner, jetzt mit Wanshu auch mal einen Chinesen, der so ein bisschen hervortritt. Aber im Wesentlichen sind das Nordeuropäer Europäer, meistens Westeuropäer, Nordamerikaner. Und mit Oscar Niemeyer gab es früher auch noch mal einen Südamerikaner. Und es ist tatsächlich ein Phänomen mit allen historischen Vorläufern, das vor allem die Moderne betrifft. Also es gab den historischen Vorlauf, wie zum Beispiel Lorenzo Bernini, der von Ludwig dem 14. nach Paris eingeladen wurde, als großer Star empfangen wurde mit eigenem großen Festen und Ähnlichem, um endlich die Frage des Louvre-Umbaus zu klären. Da hat Bernini keinen tollen Entwurf vorgeliefert. Der wurde dann sehr elegant verabschiedet. Man hat einen ganz anderen Entwurf gebaut. Und es war völlig klar, wer ist Auftraggeber und wer ist Auftragnehmer. Der König war der Auftraggeber, der hat bestimmt. Und der Auftragnehmer Bernini sollte einen Entwurf abliefern. Und das ist auch ein Teil des Systems Star-Architektur, dass sich diese Rollen nicht direkt umgekehrt haben, aber die Architekten eine immense Stärke bekommen haben. Also Daniel Liebeskind beispielsweise, der in den 90er Jahren wirklich ein Superweltstar war, der war in der Lage, den Stadtplan von Berlin neu zu formulieren oder den Stadtplan von New York, als es um den Wiederaufbau des World Trade Centers ging. Und er hatte mit seiner moralischen und mit seiner künstlerischen Kraft die Möglichkeit, die staatlichen Autoritäten und die Gesellschaft zu überzeugen, wirklich völlig neue Straßen anzulegen. Das ist für einen normalen Architekten vollkommen ausgeschlossen.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Star-Architekten, die wir aus der Geschichte kennen, wenn wir da auch ganz weit zurückgehen, die sind erst im Nachhinein zu Star-Architekten geworden. Die waren nicht, direkt, in ihrer Zeit.
Nicht direkt. Also Lorenzo Bernini war auch zu seiner Zeit ein Star. Und das muss man ganz klar sagen. Aber solche Leute, wie die heute zum Beispiel so berühmt sind, wie Karl Friedrich Schinkel oder Robert Smirk oder Gottfried Semper aus dem 19. Jahrhundert, die sind im Wesentlichen für ihre Fachkollegen damals wichtig gewesen, aber nicht für die breite Gesellschaft. Das fängt wirklich erst an mit so Leuten wie Walter Gropius zum Beispiel oder Le Corbusier, der Mann mit der schwarzen Brille. Mhm. Die haben in den 20er Jahren angefangen, ihre Werke nicht nur in Fachzeitschriften zu publizieren, sondern die haben auch mal die Frau und das Haus bedient, ja, um so Zeitschriften zu bedienen, oder die Gartenlaube. Die haben da breite Fotostrecken drin abbilden lassen. Die haben Radiovorträge gehalten, die haben öffentliche Vorträge gehalten. Die haben ganz vehement ihre Sachen mit Postkarten oder mit Zeitschriftenbeiträgen in Populärzeitschriften beworben und sind dadurch echte Gestalten der allgemeinen Kultur geworden. Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass dann gerade Le Corbusier und Walter Gropius waren zwei Architekten, die eben für sich auch behauptet haben, wir können jedes Problem lösen. Ja, wir greifen zu und wir wissen, wie man es macht. Und dazu musste man Star sein. Ja. Das kann man nur dreimal, wenn man Star ist.
Ja, aber spätestens seit das Internet ein Massenmedium geworden ist, da gibt es ja eigentlich in allen Kunst- und Kulturbereichen Demokratisierungstendenzen. Ist denn der Star-Architekt vielleicht auch doch eher ein Auslaufmodell?
Also ich denke, es ist schon letztlich ein Auslaufmodell, wobei man da eben sehr ein bisschen vorsichtig sein muss, weil das wurde immer wieder behauptet. Also zum Beispiel in der Weltwirtschaftskrise nach 2008 wurde schon mal ganz viel darüber geschrieben, ja, das mit den Star-Architekten hat sich erledigt, weil das ist ja ganz offensichtlich so eng gebunden an den Neoliberalismus und so offensichtlich sozial verantwortungslos. Also Rem Koolhaas beispielsweise, um einen der berühmtesten nochmal zu nennen, der hat eben für den chinesischen Staatsfunk einfach mal einen riesigen Turm nach Peking reingeklotzt und hat sogar behauptet, das wäre ein Zeichen der Demokratisierung, und entdeckte dann plötzlich irgendwann den Arbeiterwohnungsbau zum allgemeinen Gelächter in dem Sinne. Der Star-Architektentum ist oft totgesagt worden und ich benutze zum Beispiel den Begriff möglichst gar nicht, weil er eben einfach völlig verdeckt, wie kompliziert Architektur und Planung funktioniert, welche wichtige Rolle die Bauherren haben, die Gesetze, die Ingenieure, die Bauarbeiter etc. Aber es ist zweifellos diese Lust der Moderne an Stars, an Helden, an Leuten, die sagen, so geht es und gar nicht anders und ich weiß, wie es geht, die ist sehr groß. Also ich befürchte, wir werden noch ziemlich lange von denen hören.
Endlich mal erklärt Nikolaus Bernau über Star-Architekten und was das eigentlich ist.